Schön, dass Sie heute zum Hochfest der Erscheinung des Herrn, auch Epiphanie genannt, zur Lebenshilfe eingeschaltet haben. Mein Name ist Christine Hein-Moosbrugger. Schon vor 850 Jahren gelangten die Reliquien der Heiligen Drei Könige von Mailand nach Köln und machten die Stadt zu einer der großen Pilgermetropolen des Mittelalters. Bis heute zeugen hiervon der Dom mit dem Dreikönigsschrein. Die Heiligen Drei Könige, so lesen wir im Neuen Testament, brachen auf, um den König der Könige zu finden, so wie es in Matthäus 2 heißt. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem und in Judäa geboren war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Diakon Werner Kiesig möchte heute einen weiten Betrachtungsbogen spannen, ausgehend vom Alten Testament, als das Volk Israel zu Zeiten des Propheten Samuel einen König forderte und der Salbung des Königs Davids. Über Aussagen im Psalm 71,72, der vom Friedenskönig und seinem Reich spricht und wie dieser König aussehen wird, bis hin schließlich zu den Heiligen Drei Königen im Neuen Testament. Herzlich willkommen und grüß Gott, Diakon Kiesig. Sie sind uns von Brandenburg aus zugeschaltet. Grüß Gott.
Grüß Gott Ihnen allen, die Sie jetzt wieder willig Ihre Ohren geöffnet und Ihre Herzen bereitet haben zum Zuhören.
Dankeschön. Ja, Herr und Diakon Kiesig. Werner Kiesig ist 1938 in Brandenburg an der Havel geboren und hat dort seine Erstkommunion und Firmung empfangen. 1981 wurde er in seiner Pfarrkirche zum Diakon geweiht. Diese Weihe war die erste Weihe, die der neue Bischof von Berlin, damals Bischof Joachim Meissner, vollzogen hat. Zuvor war Diakon Kiesig als Betriebselektriker tätig und seit 2003 ist er im Ruhestand. Er war auch schon im Kurs Null, Impulsen und in Credo-Sendungen zu hören und ist bekannt durch seine Gedichte, von denen er einige in Büchern festgehalten hat. Bevor Sie, Herr Diakon, mit Ihren Betrachtungen beginnen, sei mir noch kurz eine Frage erlaubt. Wie kam es denn in Ihrem Leben dazu, dass Sie sich auf die Suche nach dem wahren König Jesus Christus gemacht haben? Gab es da ein Schlüsselerlebnis, wie Sie den König Ihres Herzens entdeckt haben? Oder was war Ihr Stern, der Sie zu Christus geführt hat? Ganz kurz zur Einleitung.
Ich habe im Grunde zwei Schlüsselerlebnisse, die mich in die Nähe, in die größere Nähe der Kirche und damit auch natürlich des Herrn geführt haben. Das erste war 1959 bei dem Evangelium mit den Talenten. Da war ich in Altbuchos zu einer Jugend, zu einem Jugendtreffen, ein paar Tage dort, und der Rektor, der dort damals war, war der Rektor Lewitzki. In dem Evangelium am Tage war die Frage, was mit den Talenten, die verteilt wurden. Und dann war hinter mir, danach war in mir die Frage offen, was machst du eigentlich mit deinen Talenten? Denn ich wusste ja schon, dass ich da eine ganze Menge Talente habe und mit denen auch schon hausieren gegangen war, wenn auch mehr im weltlichen als im kirchlichen Bereich. Und das Ergebnis kurz und bündig war, dass ich in eine kirchliche Ausbildung ging und zum Fürsorger, zum Mann im kirchlich-karitativen Dienst mich ausbilden lassen wollte. Das begann dann von 1960 noch in West-Berlin. Dann kam die unselige Mauer 61, dann hingen wir ein bisschen in der Luft. Aber 63 habe ich dann in Sachsen, in Leisnig, den Abschluss gemacht und war dann ab 64 als Dekanatsfürsorger in Brandenburg, in meiner Heimatgemeinde, tätig. Das war das erste Erlebnis. Und das zweite war, dass der liebe Gott wahrscheinlich schon damals eigentlich wollte, dass ich ein Priester vielleicht würde. Aber das war mir suspekt, weil ich mich kannte und gedacht habe, das schaffst du nie, das kannst du nie. Aber er hat sich dann begnügt mit dem Fürsorger viele Jahre. Aber irgendwann hat er einen neuen Anlauf genommen, als es nämlich den ständigen Diakon wieder in der Kirche gab. Am Anfang habe ich auch da Nein gesagt, weil ich ja meine Kirche und mich schon gut genug kannte. Aber er ließ nicht locker. Und ich kam in große Bedrängnis und wusste in dieser Bedrängnis auf einmal den Ausweg daraus, indem ich zu meinem Bischof gehe und sage, ich werde ein Diakon. Und das habe ich dann nach langem Ringen auch gemacht. Und dann war von heute auf morgen alle Bedrängnis weg. Und ich war ein Diakon, der dachte, sein Dekanatsfürsorger-Dasein würde arbeitsmäßig so weitergehen. Aber es wurde alles ganz, ganz, ganz anders. Ich war mit Leib und Seele als Diakon eingefordert und habe mich auch, soweit ich das sagen kann, mit Leib und Seele als Diakon eingebracht, habe die verschiedenen Aufgaben schon gleich übernommen. Ein Jahr in Potsdam, Kaplansvertretung, ein paar Jahre eine Gemeinde mehr oder weniger geleitet. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen und dann war ich viele Jahre in einer kleinen Gemeinde, die auch verwaist war. Dann waren wir auf der Insel Rügen und im Ruhestand war ich noch in Fehrbellin mit Leib und Seele Diakon. Ich wüsste nichts Besseres, was ich haben könnte.
Ja, schön.
Ich freue mich, dass ich mich bei Radio Horeb auch immer noch ein bisschen nützlich machen kann.
Ja, wunderbar. Heute ist unser Thema, das heißt, das sind die Betrachtungen heute, die drei Königsgedanken zum Hochfest der Erscheinung des Herrn. Und im 1. Samuel Kapitel 8 handelt es davon, dass Gott zu Samuel sprach, hört auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Das war aufgrund der Unvollkommenheit der Richter, forderte das Volk Israel einen König. Ich soll nicht mehr ihr König sein, sagte Gott, das entspricht ganz ihren Taten, die sie von dem Tag an, da ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag getan haben. Sie haben mich verlassen und anderen Göttern gedient. So machen sie es nun auch mit dir, so spricht Gott zu Samuel. Doch hör jetzt auf ihre Stimme, warne sie aber eindringlich und mach ihnen bekannt, welche Rechte der König hat, der über sie herrschen wird. Ja, so 1. Samuel Kapitel 8 und wie es mit dem Ringen des Königstums weiterging, das hören wir nun von Ihnen, Herr Diakon Kiesig. Denn auch Saul und David waren Könige, jedoch mit gewaltigen Unterschieden.
Alles klar. Ja, liebe Hörergemeinde, Sie haben ja schon ein paar wichtige Sätze gehört. Ich möchte eben diesen Bogen zu den drei Königen hin viel weiter spannen. Wir haben es eben schon anklingen lassen. Drei verschiedene Königsgedanken möchte ich Ihnen heute vorlegen in dieser Sendung zum Betrachten. Der erste Gedanke ist der an die erste Königswahl des Volkes Israel. Ich lese das, was Sie eben schon gehört haben, noch einmal in meiner Version vor aus der Heiligen Schrift. Ich habe da so ein kleines Büchlein gemacht für Kinder, wie der Opa seinen Enkeln die Bibel erzählt. Und da hört sich dieser Text, den Sie eben in Kurzfassung gehört haben, etwas so an. Noch einmal wird der Samuel ganz wichtig im Volk Israel. Als hochbetagt er nunmehr schon und längst als Richter dient sein Sohn, verlangt das Volk nach einem König. Erst kümmert Samuel das wenig, doch weil sie keine Ruhe geben, das ist ja manchmal so im Leben, trägt er die Bitte vor den Herrn, wenngleich, ganz ehrlich, nicht sehr gern. Und Gott sprach drauf zu Samuel, sag meinem Volke Israel, der König holt sich eure Söhne, lässt schuften sie für Billiglöhne, macht zu Soldaten sie und Bauern. Ihr werdet's irgendwann bedauern. Verschont auch eure Töchter nicht, nimmt einzig sie für sich in Pflicht. Holt eure Esel, eure Kälber und braucht nur alles für sich selber. Und gibt gar euer Ackerland in seiner Hofbeamtenhand. Und wenn ihr dann um Hilfe schreit, bin ich zu helfen nicht bereit. Wir wollen den König, der regiert, egal was dann danach passiert. So schreit das Volk. Ja, Sie haben es gehört. Das ist die Warnung an das Volk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ob das nun ein König ist oder ein Kaiser oder ein Präsident, das ist es, was wir heute genau so erfahren und erleiden und was sich durch die Geschichte zieht, wie das Volk unter ihren Königen, manchmal natürlich auch ganz großartigen Heiligen, im Grunde leidet. Da hat sich nichts geändert. Wer den lieben Gott nicht mehr an die erste Stelle setzt, der muss sich mit der zweiten begnügen und muss das aushalten, was mit der zweiten auf ihn zukommt, wie wir es eben gehört haben. Aber, wie gesagt, der liebe Gott lässt sich darauf ein und sagt dem Samuel, dass er den Saul zum König salben möge. Und Samuel salbt Saul und eine ganze Weile ist mit dem Saul auch ganz gut. Solange er sich dem Willen Gottes fügt, ist das alles gut. Aber irgendwann meint er, er kann es besser als das, was Gott da will. Und er verliert den Segen Gottes und er wird von Gott im Grunde beiseite geschoben. Und Samuel soll einen anderen wählen, weil der Saul nicht dem entspricht, was Gott tut. Und Samuel ist natürlich traurig, der erste König, den er gesalbt hat. An dem hängt er natürlich auch, aber es hilft ihm nichts. Der liebe Gott erwartet von ihm, dass er einen neuen König salbt. Und Saul ist verworfen und ein neuer König muss her. Und hör auf zu trauern, spricht der Herr, der König Saul, er zählt nicht mehr. Nimm deinen Krug, den mit dem Öl, geh hin zu Isai. Samuel, nimm mit ein Rind als Opfertier, vertrau und glaub, ich bin mit dir. Ich zeig, wen du zu salben hast, wenn du bei Isai zu Gast. Samuel tat, wie Gott befohlen, ließ gleich ein Rind als Opfer holen, macht auf dem Weg sich auch sofort zum Bethlehemer Dieter dort. Er lädt die Leute alle ein, beim Opfer nun dabei zu sein, dann holt Isai seine Söhne, es sind sehr stattliche und schöne. Doch Gott zu Samuel nur spricht, der Richtige ist dabei noch nicht. Ich sehe nicht das Äußere nur, nicht ihre Schönheit, die Statur. Ich schaue einzig immerwärts auf die Gesinnung, auf das Herz. Von diesen sieben ist es keiner. Frag Isai, da ist noch einer. Der Jüngste fehlt noch, das ist wahr. Der ist jetzt bei der Schafeschar. Schick eilig einen Boten aus, dass er ihn hole hier nach Haus. Und als er eintritt durch die Tür, sprach Gott, den David, ja, den salbe mir. So sorgt Gott, trotz allem, was die Menschen ihm antun, so führt er, so leitet er, aber immer sind seine Maßstäbe ganz anders als die unseren. Und das ist es, was wir eigentlich immer wieder lernen müssen, dass nicht unsere Maßstäbe die entscheidenden sind, sondern seine. Und da, wo seine Maßstäbe gelten, da und nur da wird etwas gut. Erster Dreikönigsgedanke, erster Gedanke an uns, erste Nachricht an uns, erste Anfrage an uns. Und jetzt lassen wir eine kleine Pause und lassen das noch einmal nachklingen.
Drei Königsgedanken, das ist heute unser Thema mit Diakon Werner Kiesig. Im ersten Abschnitt haben wir von den Anfängen der Königsherrschaft im Alten Testament gehört und von der Verwerfung von Saul als König. Und im 16. Kapitel, eben im 1. Samuel, hören wir, wie David schlussendlich zum König gesalbt wurde. Ein König und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, Herr Diakon Kiesig, im 1. Samuel 15,22 heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer, hinhören besser als das Fett von Wittern. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, verwirft er dich als König. Und im 1. Petrus 2,9, da heißt es, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ja, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wir sind zwar jetzt nicht zum König gesalbt wie ein Saul, aber dennoch können wir ja seine Stimme vernehmen. Aber vielleicht tun wir uns schwer damit. Wie können wir denn seine Stimme vernehmen oder sie nicht überhören, wie Saul es getan hat. Wie können wir die Prüfung bestehen, auf Gottes Stimme zu hören?
Meine Antwort darauf ist, dass Gott sehr, sehr unterschiedlich spricht. Und das kann man zumeist in den ganzen Heiligenbiografien nachlesen, wie unterschiedlich der Ruf Gottes an die Einzelnen ging. Er ruft den Jona anders als den Jeremia und der Elia ist anders gerufen als der Samuel. Und das geht so durch die Zeit. Also ist das entscheidende Wort das, was wir im Evangelium an einer Stelle von Jesus hören: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dass wir im Grunde immer uns auf ihn ausrichten. So wie der kleine Samuel es lernen musste, im Tempel zu sagen: Rede, Herr, dein Diener hört. Hat lange gedauert, bis der Eli es begriffen hat. Das ist bei uns nicht so viel anders. Aber das ist der Ausgangspunkt. Rede, du, ich will hören. Ich will hören, was Gott redet, wahrlich er redet Frieden, heißt es auch in der Heiligen Schrift. Dieses auf ihn hören, das heißt, alles andere immer wieder auch beiseite tun, vielleicht in die Stille gehen, aber auch das ist unterschiedlich. Der eine findet in einer stillen Kirche das, was für ihn wichtig ist, so wie es auch berichtet ist von manchen. Der andere hört es, wie es mir erging. Nach dem Evangelium war ich auf einmal hellwach und sagte: Was machst du eigentlich? Sich ausrichten und zu sagen: Mir geht es nicht darum, was ich will, sondern mir geht es darum, was willst du von mir? Und dann zu sagen: Mir geschehe, so wie Maria es gesagt hat, mir geschehe, wie du es willst. Ich werde das nicht immer begreifen. Ich werde mich mit manchem auch schwer tun. So ging mir das auch, bis ich begriffen habe, dass ich ein Diakon werden sollte, trotz all meiner Schwächen und Armseligkeiten, dass er nicht locker gelassen hat, sondern dass er mich dahin haben wollte, wo er meinte, dass ich da richtig bin. Mir war das nicht so klar. Aber sich darauf ausrichten und darum beten immer. Das war eins meiner wichtigsten Gebete, ist es heute noch. Zeige mir deine Wege und lehre mich, sie zu gehen dann auch. Dass ich mich nicht verweigere, sondern dass ich deinen Ruf annehme. Das, denke ich, ist es, worum es geht.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute zum Hochfest der Erscheinung des Herrn zu den drei Königsgedanken mit Diakon Werner Kiesig. Wenn aber schon David, Herr Diakon, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der sehr oft in Schuld verstrickt war, jedoch immer wieder durch Reue und Buße sein Herz erneuert hat, um wie viel mehr ist dann Jesus der wahre König und der Friedefürst? So wie es im Psalm 72, Vers 10 fortfolgende heißt: Die Könige von Tarsis und den Inseln sollen Geschenke bringen. Es sollen Tribute entrichten die Könige von Sheba und Saba. Und alle Könige sollen vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Denn erretten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten. Aus Bedrückung und Gewalttat wird er ihr Leben erlösen, denn ihr Blut ist kostbar in seinen Augen.
Ja, das sagt der Psalmist zu diesem König. Er schützt die Geringen im Volk, den Kindern der Armen bringt er das Heil und macht den Bedrücker zunichte. Er muss Volk regieren, dann wird etwas gut. Aber wir merken auch da schon wieder, dass er ganz, ganz anders ist, der König, den wir erwarten, den König, den wir haben, als die Könige dieser Welt. Und ich habe das gedacht, immer wieder schon in meinem Leben, und das ist auch für mich das nächste Thema, dass dieser König so ganz anders ist. So ganz anders, als wir erhoffen, als das Volk Israel erhofft hat, dass der Messias kommt, wie er kommt. Und dann kommt er so ganz anders. Und dazu habe ich dann auch natürlich wieder als Einleitung für den zweiten Königsgedanken. Was kann das für ein König sein, an dem, von dem ans Kreuz mit ihm sie schreien? Mit dem das Volk treibt seinen Spott, der sich verspotten lässt als Gott, der sich ans Kreuz hat schlagen lassen und der ein König, kaum zu fassen, und doch ein König, wie wir wissen. Und der hat alles leiden müssen, damit wir würden wieder frei von Tod und Sündensklaverei. Dem ungezählte Gaben geben bis heute noch ihr ganzes Leben. Der nicht am Kreuze fand sein Ende, der heute noch ausbreitet die Hände und segnet, rettet, tröstet, heilt, weil er in unserer Mitte weilt. Als König, wenn auch unsichtbar, wie einst, auch jetzt und immer da. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist unser König. Das ist der König, der vor dem Pilatus steht und sagt, ja, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren und dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Und dann kommt wieder unser Einwand wie Pilatus. Was ist Wahrheit? Und heute mehr gefragt als je. Aber wir sehen an diesen Worten, wir hören sie förmlich. Der König der Wahrheit ist was anderes als der König dieser Reiche, dieser Welten, wo sie alle zuerst für sich selber sorgen, getreu dem Motto, wie wir es ja ganz am Anfang gehört haben, er wird euch, weil er um das Seine besorgt ist. Dieser König, den wir haben, ist nicht um das Seine besorgt, der ist um uns besorgt. Und weil er um uns besorgt ist, deshalb und nur deshalb gebührt ihm eigentlich alle Ehre. Und deshalb und nur deshalb kommen jetzt, da kommen wir dann zum dritten Königsgedanken schon, kommen die anderen Könige, die Weltkönige und beugen sich vor ihm. Die, die etwas begriffen haben, die in ihr Leben ihn einlassen, die sagen, wir sind zwar groß, wir haben zwar Macht, wir haben Reichtum, wir haben so vieles, aber das ist nicht alles, da ist noch etwas, das viel größer ist. Da ist noch einer, der viel größer ist. Und so machen sich die weltlichen Könige, von denen wir gehört haben schon, machen sie sich auf die Suche, machen sie sich auf den Weg. Sie sind offen, das Zeichen zu verstehen. Dieses merkwürdige Zeichen, über das auch heute noch die Meinungen weit auseinandergehen, die einen immer noch als das Zeichen des richtigen Findens deuten, den Stern von Bethlehem, und die anderen, die aus diesem Stern von Bethlehem den Freiheitsstern der Befreiung gemacht haben, wie das die Kommunisten so an sich hatten. Nein, ich sage das ehrlich, ich bin bei diesem König, der Könige, der vor Pilatus steht, der hinfällig ist, der alles erträgt, der sich kreuzigen lässt, aber der aufersteht und heute noch lebt. Die anderen Reiche sind alle vergangen. Wie großartig ist das ewige Reich des Kommunismus in der Welt schon untergegangen. 40 Jahre haben wir in der DDR gelebt. Da stand, der Kommunismus ist ewig, weil er wahr ist. Und merkwürdigerweise war er nicht ewig. Und daran zeigt sich auch, dass er nicht wahr ist. Der König der Wahrheit ist ein anderer. Er, unser Herr Jesus Christus, der König der Könige, von dem wir immer wieder sagen, Christus ist König, Christus ist Herr, Christus ist alles für uns. Und darum machen wir diese Sendung, vielleicht um Sie auch anzuregen, sich noch mehr diesem König zuzuwenden.
In der Lebenshilfe hören wir heute eine Betrachtung von Diakon Werner Kiesig über die heiligen drei Könige. In der zweiten Betrachtung ging es um den wahren Friedensfürsten Jesus, den wahren König, der vor Pilatus stand und er sagte, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier, so heißt es in Johannes 18,36. Sein Königtum kann in dieser Welt gar nicht angegriffen werden, unabhängig, was mit Jesus geschieht. Jesu Königtum ist in dieser Welt gewaltlos. Jeder Kampf wird vermieden. Gott liefert sich ganz und gar aus. Er wurde Mensch, ganz hilflos, als kleines Kind im Stall zu Bethlehem. Und siehe, der Stern, den die heiligen drei Könige im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Ja, Herr Diakon Kiesig, Jesus hatte auch eine Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo er mit ihr spricht, wo er die Wahrheit offenbart, auch über sie und über ihn als Erlöser, wo er dann sagt, ja, ihr werdet ihn anbeten in Geist und in Wahrheit. Wie können wir denn diesen König der Könige in Geist und Wahrheit anbeten, ganz praktisch? Wie können wir dahin gelangen?
Ich weiß, dass es ungezählte hilfreiche geistliche Bücher gibt, die man lesen kann zur Vertiefung. Betrachtungsbücher, Texte über Texte und ich selber bin daran beteiligt, sogar welche zu schreiben. Aber das Erste ist, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass wir Herz und Ohren für das öffnen, was er sagen will. Und dazu gehört natürlich, dass wir uns auch demütig vor ihm verbeugen, indem wir bekennen und uns einüben, dass er immer der Größere ist. Dass er derjenige ist, der immer den Anfang macht, der schon am Wirken ist, bevor wir noch irgendwo eine Ahnung haben. Mir ist das immer so klar geworden an der Mose-Geschichte, als ich damals mein kleines Büchlein Gott auf den Fersen geschrieben habe, diese Mose-Geschichte, wie das Volk um Hilfe schreit, es vergehen Jahre, es vergehen Jahrzehnte, bis der Mose da ist. Aber Gott ist am Wirken. Er fädelt das alles ein, da wird der Mose gerettet, merkwürdigerweise, obwohl sonst kaum einer von den Knaben gerettet wird. Der muss in die Wüste gehen, um die Wüste kennenzulernen, dass der die in- und auswendig kennt, weil er das Volk dadurch führen will. Der Mose hat keine Ahnung, nicht als Kind, nicht als Jugendlicher, nicht als der Geflohene in der Wüste, bis der Ruf Gottes an ihn dringt. Gott ist längst schon am Wirken, bevor wir etwas begreifen. Und von daher geht es darum, zu begreifen, dass Gott schon so lange am Wirken ist und auch heute am Wirken ist. Und dass er viele Dinge tut und wir eingeladen sind, das zu begreifen, was er denn da von uns will, wozu das gut sein kann, wozu das gut sein muss manchmal, das so ganz anders ist. Und er kann warten, dieser unser Herr, unser Gott, der kann warten, weil Zeit für ihn keine Rolle spielt. Er hat im Grunde immer die Übermacht, er hat immer das letzte Wort, er ist immer der, der am Ende alles zum Guten führen kann, wie lange es auch dauert. Und wir haben 1000 Beispiele in unserer täglichen Wirklichkeit und das größte Beispiel, das wir alle erlebt haben, bis auf ein paar Jüngere, war dieser Mauerfall, von dem sie meinten, die würde ewig stehen. Keiner konnte sich vorstellen, dass die auf einmal weg ist und dann ist die in einer Nacht weg. Aber ich weiß, wie wenige Leute das auf ihn beziehen und ich sage, er ist es, der diese Mauer einstürzen ließ.
Und da war ja
Mauern von Jericho.
Ja. Ja, aber da war ja auch eine Vorgeschichte. Johannes Paul II. Hatte ja auch ein bisschen Teil daran durch sein Gebet und durch viele Hunderte und Tausende Leute, die gebetet haben.
Richtig, richtig. Wir sind daran beteiligt. Diejenigen, die offen sind dafür, die etwas begriffen haben, die vielleicht Propheten sind, die vielleicht Priester sind, die vielleicht Bischöfe oder gar Papst sind, die sind daran beteiligt. Aber sie sind daran beteiligt, weil er sie mit in Dienst nimmt und sie gehört haben, was er will.
Also selbst die Jünger hatten zu Jesus gesagt, lehre uns beten. Also irgendwie war da eine Hilflosigkeit der Jünger im Raum und Jesus hatte sie das Vaterunser gelehrt. Wie haben Sie ganz konkret selber angefangen zu beten? Wie geht das? Was würden Sie einem Menschen sagen? Ja, wie soll ich denn überhaupt beten, Herr Diakon?
Ich kann dazu eine Sache berichten, ich habe die schon bestimmt an anderer Stelle schon mal erzählt, weil mich das nicht loslässt. Eine Frau, die ich kennengelernt hatte als Referentin in der Jugendhilfe Heimerziehung, so hieß das Referat in unserer Stadt, die sich um Probleme bei Jugendlichen und so weiter kümmerten. Ich hatte die kennengelernt. Sie war Atheistin. Aber wir haben zusammen eine Sache gelöst, zwei Kinder untergebracht bei der Oma, die eigentlich der Vater haben wollte, weil er das Geld haben wollte, was denen zustand. Aber das ist alles nur am Rande. Und ich habe sie immer wieder besucht und immer wieder hat sie gesagt, ich beneide sie darum, dass sie so glauben können, ich kann nicht glauben. Und dann kriegte ich einen Anruf von der Tochter dieser Frau, die mich fragte, ob ich die Mutter im Krankenhaus besuchen würde, die hat ganz doll Krebs und sie will keinen anderen sehen, sie will nur den Herrn Kissig sehen. Und dann bin ich zu ihr gegangen natürlich auch und dann habe ich auch gesagt, wie oft sie mir gesagt hat, sie können nicht glauben. Und habe gesagt, sie müssen jetzt nicht glauben, sie können einfach nur beten. Beten Sie jetzt in dieser Situation, dein Wille geschehe. Nichts anderes, das ist ein Satz aus dem Vaterunser. Und ich bin sicher, dass sie etwas begreifen werden und dass ihnen der, zu dem sie das sagen, die Hilfe schenken wird. Und von einem Tag zum anderen, als ich am anderen Tag wieder hingegangen bin, sagte die Schwester, was haben Sie mit der Frau gemacht, die vorher aus dem Fenster springen wollte, mit der wir nicht fertig geworden sind. Sie ist ein Patient, mit dem wir keine Probleme mehr haben. Dein Wille geschehe. Sie hat es begriffen. Und ich denke, das ist, wir können nur uns öffnen, wir können nur beten, ob wir sagen, dein Wille geschehe. Das war in diesem konkreten Fall so, dass das Wort war, das war mir so eingefallen. Er gibt mir oft die Worte, die gerade in so einer Situation nötig sind. Ich habe die nicht, aber er gibt sie mir. Das kann sein, wie das bei mir war. Zeige mir deine Wege, zeige mir deine Wege. Wir müssen keine seitenlangen Lesungen machen. Und was natürlich immer ist, wo wir am meisten schon ganz im Alltag hören, ist Worte der Heiligen Schrift. Ob wir das in der Heiligen Messe hören, in den Texten, in Wortgottesdiensten, in Andachten oder ob wir auch zu Hause das aufschlagen. Ich habe das ja jeden Tag auch im Brevier, Worte, die er zu uns spricht und manches rauscht an einem vorbei und manchmal macht es irgendwann Klick, jedenfalls geht mir das immer wieder so und manchmal lese ich ein Wort und dann denke ich, das hast du noch nie gehört, aber da ich ja ein kontinuierlicher Brevierbeter bin, ich sage das einfach so, weiß ich, dass ich natürlich in den 36 Jahren meines Daseins die Texte oft und oft gelesen, gebetet, gehört habe, aber es hat nicht Klick gemacht und irgendwann macht es Klick und dann weiß man was. Man muss auch Geduld haben, Demut und Geduld und dann bin ich ganz sicher, dass wir wissen, was zu tun ist.
Und auch immer wieder vielleicht zu beten, dass er sich offenbart, dass er sich zeigt.
Das macht er denn schon. Das macht er dann schon. Das macht er denn
in
schon.
Der Ausdauer der Geduld, ja.
Richtig.
Nach der Musik sind wir wieder zurück.
Nicht? Und so ging es ja den drei Königen oder Weisen oder was immer sie waren, ging das ja auch. Wie lange waren die unterwegs? Wir hören davon nichts. Aber sie waren lange auf der Suche und er war dann nicht da, wo sie ihn erwartet hätten. Er war dann ganz woanders. Aber sie haben ihn gefunden. Und das ist das Entscheidende, dass man ihn am Ende, wenn man nicht aufhört zu suchen, ihn auch findet. Ob in einem Königspalast oder nur in einer Krippe. Das ist unerheblich. Oder vor Pilatus oder unter dem Kreuz. Wahrlich, das ist Gottes Sohn, sagt er. Unter dem Kreuz. Und die anderen schütteln den Kopf und sagen, was soll das sein heute? Ja, er zeigt sich dem, der sich für ihn öffnet. Das ist ganz sicher. Jetzt müssen wir uns doch den dritten Königsgedanken zuwenden, den heiligen drei Königen. Ein bisschen Bildung muss noch sein. Mit dem Begriff heilige drei Könige bezeichnet die christliche Tradition die in der Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums erwähnten Weisen aus dem Morgenland, die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt wurden. Im Neuen Testament werden sie nicht näher beschrieben. Bereits im dritten Jahrhundert entstand jedoch eine umfangreiche Legendenbildung, aus der sich ihre Zahl, ihre Bezeichnung als Könige und im sechsten Jahrhundert auch ihre Namen herleiteten. Mit dem Namen habe ich auch etwas dazugelernt. Ich wusste das gar nicht. Ich weiß natürlich, dass Kaspar, Melchior und Balthasar so das Gängige ist, was wir kennen. Aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, was diese Namen bedeuten. Und ich wusste erst recht nicht, dass diese Namen viel, viel länger im Gebrauch sind als unsere moderne Ausdeutung, dass Christus, Mansione, Benedicat, dass diese drei Buchstaben eine Segensformel sind. Das ist schön und gut und richtig, aber die Namen sind doch viel älter. Und dann habe ich gelesen, der Name Kaspar stammt aus dem Persischen und bedeutet Schatzmeister. Melchior wird aus dem Hebräischen abgeleitet und bedeutet König des Lichts. Balthasar wird ebenfalls aus dem Hebräischen abgeleitet und bedeutet Gott wird helfen. Oder Gott schütze dein Leben. Das ist schon spannend, solche Namen zu hören, die man den Weisen, den Königen aus dem Morgenland gegeben hat. Und für mich war das so insofern spannend, dass ich gesagt habe, wenn das die Namen sind und genau die beugen sich vor diesem Kind in der Krippe, dann ist das was ganz Tolles. Der Schatzmeister, der die Schätze verwaltet, der über allen Schätzen steht. Da haben wir das Gold. Er beugt sich, weil er sagt, all das, was ich zu verwalten habe, ist vor dem, was mir hier begegnet, eigentlich nicht viel wert. Und der Melchior, König des Lichts, wir leben ja in dieser Vorweihnachtszeit schon in tausend und abertausend, in millionenfachen Lichtern. Und wir wissen, dass nach Weihnachten die alte Dunkelheit wieder da ist, weil sie, die meisten jedenfalls, das wahre Licht nicht gefunden haben. Und der sagt, das wahre Licht ist der da in der Krippe, von dem kommt das wahre Licht. Von daher muss ich mit meinem Licht mich vor diesem großartigen Licht beugen. Und der dritte, der Balthasar, Gott wird helfen. Ich kann zwar eine Menge Dinge anschubsen, ich kann eine Menge Dinge tun und ich muss auch ganz sicher vieles tun. Aber letztlich ist er es, der das Entscheidende tut. Und der später ja einmal, wir kennen die Worte alle, gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn er nicht uns zur Hilfe und uns als ständiger Begleiter unterstützt, dann können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, dann kommt bei vielem absolut nichts raus. Und ich denke, das ist auch ein gutes Anschauen dieser drei Namen, dieser drei Weisen aus dem Morgenland. Und ich möchte in ganz anderer Weise vielleicht das so ans Ende setzen, meine kleine Dreikönigsbetrachtung. Und damit es noch ein bisschen gereimt zugeht, möchte ich die jetzt hier anfügen und lade Sie ein, vielleicht auch diesen Aspekt der Könige, der Weisen aus dem Morgenland einmal anzuschauen. Ich habe das Gedicht genannt, Drei Königsgedanken. Bin schon sehr früh heute aufgewacht, lag so im Bett und hab gedacht an all die schönen Feiertage. Mir fielen die drei Könige ein, die kamen zu dem Kindelein. Und da kam mir die Frage, was haben Sie wohl da erfahren, dass Sie so überglücklich waren, als Sie dann wieder heimgekehrt? Natürlich dachte ich geschwind, es ist ja doch das Jesuskind, das Sie im Herzen angerührt. Und das, wir wissen es selber schon, ja einem jedem wird zum Lohn des Weg zur Krippe führt. Dann dachte ich auch an die Gaben, die sie ihm mitgebracht ja haben. Und dagelassen ihm so gern. Bei Myrrhe kam auf mürrisch ich. Das fand ich schon sehr sonderlich und eigentlich doch fern. Natürlich weiß man, dass das Gold dem Königssohne ist gezollt. So hat man es uns erklärt. Den Weihrauch bringt dem Gottmann dar. Auch das ist jedem schon längst klar und drum ja nicht verkehrt. Bei Myrrhe, diesem bitteren Kraut, man schon den Herrn am Kreuze schaut, denkt an sein bitteres Leiden. Das alles, was gesagt bisher, auch zu verstehen, ist nicht schwer. Das will ich gern beeilen. Doch war auf einmal dann in mir ein noch ganz anderes Denken hier. Ich sage das ganz bescheiden. Drum hört, wie ich jetzt fahre fort. Sie ließen ja das alles dort. Mit leerer Hand sie scheiden. Das Geld, das Gold, das so schwer wiegt, zum Unguten auch viel verbiegt, sie haben's dagelassen. Der Eigenliebe Weihrauchduft, durch den so mancher wird zum Schuft, geführt zu Neid und Hassen, sie ließen ihn beim Kinde dort. Drum gingen sie erleichtert fort und fröhlich, ohne Maßen. Die Myrrhe, alles mürrisch sein, das Sorgen, Klagen so klein, klein, sie legten auch es nieder. Drum waren sie so unbeschwert, als von dem Kinde heimgekehrt, sie in die Heimat wieder. Das kann, muss unser Weg doch sein. So fiel es mir sehr deutlich ein. Ich lehnte mich zurück. Hat Hans im Glück es nicht auch gemacht? Beiseite alles so gebracht und fand das Lebensglück? Wer Kopf und Herz und Hände frei, der findet. Und ich bleib dabei zum wahren Glück zurück. Weil Gott ihn in die Arme nimmt und so total im Glück erschwimmt. Das ist sein Meisterstück. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, drei verschiedene Königsgedanken und der letzte vielleicht der, mit dem wir noch in die letzten Tage dieses Adventes gehen können. All das dalassen, was uns auf der Seele liegt, an Sorgen, an Fragen, an Zweifeln, an Unwägbarkeiten, aber auch das Dalassen, unsere ganzen Launen, unser Missmut, unser uns Schwertun mit manchen Leuten, die so vielleicht in unserer Nachbarschaft uns gar nicht so gut gesonnen sind und was sich da alles findet. Sie wissen das, da geht es Ihnen wohl nicht anders als mir. Und ja, das Entscheidende, das, was so viele Leute unglücklich macht und was ich so oft erlebt habe, gerade nach Beerdigungen, wenn es um Testamentseröffnungen ging, was ging es um die Habe und wie viel haben sich zerstritten um Geld und Gut, dass wir es aus der Hand legen und sagen, ich lege es jetzt mit an die Krippe. Und uns des Satzes erinnern, den der Herr einmal gesagt hat, der Vater weiß doch, was ihr braucht. Also sorgt euch nicht ängstlich um all das. Legt das aus der Hand. Seid wie die Könige, die mit leeren Händen, aber mit vollem Herzen nach Hause zurückkehren. Etwas Besseres kann auch uns nicht passieren. Und vielleicht passiert es ja vielleicht in ganz besonderer Weise heute an diesem Dreikönigstag.
Danke Ihnen, Herr Diakon Kiesig, für Ihre jetzt so schönen und auch praktischen Dreikönigsgedanken. Ja, das war unsere Lebenshilfe heute. Herzlichen Dank fürs Zuschalten, für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, Herr Diakon.
Gerne.
Ja, bei uns geht es um 9.50 Uhr weiter. Wir schalten live nach Rom zur Heiligen Messe mit Papst Franziskus aus dem Petersdom zum Hochfest der Erscheinung des Herrn. Falls Sie Interesse an dieser Sendung haben, kann sie als Podcast heruntergeladen werden unter www.horeb.org. www.horeb.org. Auch können Sie, wenn Sie wollen, eine CD bestellen. Der CD-Dienst ist für Sie da und Sie erreichen uns unter der Nummer 08328 921 120. Das ist die 08328 921 120. Ja, er komme herab wie Regen auf die gemähte Flur, wie Regenschauer als Befeuchtung auf das Land, so heißt es im Psalm 72, und er möge herrschen von Meer zu Meer, von Strom bis an die Enden der Erde. Und so bleibt mir noch, Ihnen ein gnadenreiches und frohes Hochfest zu wünschen, Ihnen, Herr Diakon Kiesing, und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, auf dass wir alle den König der Könige, der es wert ist, angebetet zu werden, immer mehr in unserem Herzen finden, damit wir ihn immer mehr im Geist und in der Wahrheit erkennen und anbeten dürfen. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Ihre Christine Hein-Moosbrugger.
Ein kleines Gebet aus meinem weihnachtlichen Rundbrief möchte ich an den Schluss stellen. Wie groß das Dunkel rings um uns mag sein, wie schwer die Last, die man uns aufgeladen, wie boshaft Menschen auch und wie gemein, wie himmelschreiend Unheil, Not und Schaden, wie sehr Gewalt und Roheit sich verbreiten, wie unausweichlich Lug und Betrug im Alltag sind, wie unerträglich immer seien die Zeiten. Da ist noch immer dieses Kind und in dem Kind für die alle Heil und Frieden ist Hoffnung und Erlösung aller Welt geschenkt. Wird gute, ewige Zukunft jedem doch beschieden. Das ist es, was der Christ an Weihnachten und jeden Tag bedenkt. Möge der Segen Gottes bei Ihnen sein, auch in diesem eben begonnenen neuen Jahr. Der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.